Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi. Es ist wieder Podcast-Zeit bei Orgenspalter TV und wir reden ausnahmsweise mal wieder über Rollenspiele und nicht über Star Wars. Wir müssen ein bisschen mehr Rollenspiele in den Fokus rücken. Das ist das, was die Menschen von uns erwarten, glaube ich. Vielleicht schaffen wir es ja jede zweite Folge über Pen, Paper oder LARP hinzukriegen. Das stimmt übrigens nicht, ne? Unsere Patreons kriegen viel mehr Gequatsche über Pen, Paper und Rollenspiel. Aber irgendwie ist das immer so informell, was wir dazu machen, dass wir es nicht auf den offiziellen Podcast laden.
Also das hier ist jetzt für den öffentlichen Podcast.
Genau, ja. Damit du weißt, wo man dich hören wird, das hier ist jetzt für den Orkenspalter TV Labert Podcast gedacht. Maike hat den Überblick verloren, was wir hier eigentlich
machen. Wir haben zu viele Formate.
Ist das grad, machen wir gerade ein Video? Machen wir gerade einen Podcast?
Ist die
schreibe ich hier
an?
Einen Text?
Was passiert
ist das live?
Hier?
Wo
ist,
bin ich?
Ist es live?
Das ist gerade nicht live, Maike.
Okay.
Ja.
Gut.
Glaube ich. Dann also wenn ihr das hört, dann hättet ihr das vielleicht gerade jetzt. Aber wir haben es mal anders gesagt. Was ist denn die zentrale Metapher unseres Formats Orkenspalter TV, Maigi? Was ist denn da so der Kerngedanke dahinter? Gibt es da einen?
Ich weiß nicht, ob wir eine zentrale Metapher haben. Das glaube ich nicht, weil wir nicht genügend Tiefe haben, um eine Metapher zu besitzen. Aber...
Oh, wow, danke.
Ja, aber wir versuchen, Leute zu unterhalten und dabei die Welt ein bisschen besser zu machen.
Okay, ja.
Das sind meine Ziele zumindest.
Dann sind wir tatsächlich das D&D der Podcasts im Pen-Paper-Bereich. Das wäre also zumindest in der Hinsicht.
D&D versucht die Welt ein bisschen besser zu machen?
Naja, wir sind flach und haben wollen nur unterhalten. Ich glaube schon, dass D&D die Welt besser macht. Auch zu sehen in der besten Community-Folge aller Zeiten aus Staffel 2.
die man nicht mehr online finden kann.
Die verbotene Folge, genau, obwohl es eine der besten ist. Also wenn ihr mal irgendwie eine DVD-Box oder sowas von Community findet und es nicht auf Netflix guckt. Ich glaube, es ist Staffel 2. Es ist noch recht früh in der Serie, da haben sie die erste D&D-Folge und da wird ziemlich klar in 20 Minuten gezeigt, was Rollenspiel Gutes bewirken kann und warum man es überhaupt spielen sollte. Und das ganz ohne, dass es eine zentrale Metapher hat. Okay, anders gefragt, Maggie, was ist denn eine zentrale Metapher überhaupt?
Es gibt einige Rollenspiele, die mit dem, was sie machen, versuchen, etwas auszusagen und eine Metapher benutzen, wobei eine Metapher ja immer bedeutet, dass man A nimmt, und das, was mit A passiert, gleichzeitig eine Aussage über B macht. Das ist so, wie man in Science Fiction Verhältnisse zwischen imaginären Spezies nimmt. Mhm. Aber das ist nur eine Metapher.
Zum Beispiel Ferengi?
Nur eine Metapher, ja. Zum Beispiel für realweltliche Konflikte.
Also wir sind die Ferengi.
Kapitalismus und Hyperkapitalismus sind die Ferengi.
Du bist der Ferengi, wäre ein besserer Titel für diese Folge als zentrale Metaphern. Damit schrecken wir schon mal alle ab, glaube ich.
Dann heißt die vielleicht so.
Mal gucken, was wir uns da ausdenken. Aber wir sind ja eigentlich Verfechter, dass es ist drin, was draufsteht. Weil ich möchte, dass Leute wissen, was sie bekommen.
Wir können sie ja, du bist der Ferengi, Doppelpunkt, zentrale Metaphern im Rollenspiel nennen.
Okay. Und nicht nur im Star Trek Rollenspiel, in Klammern.
Mhm.
Ja. Oh mein... Normalerweise keine Ferengi.
Was für ein super griffiger Titel.
So sind wir. Ja. Ja, okay. Und jetzt sagst du, viele Rollenspiele haben so eine zentrale Metapher. Vielleicht gehen wir sie mal durch. Also D&D hat schon mal keine, hatten wir gerade geklärt.
Kann man so sagen. D&D hat die zentrale, hat mehr oder weniger im Kern die Machtfantasie.
Ja. Ist das der Grund, warum du D&D spielst, weil du besser werden willst?
Nein, es geht mir gar nicht ums Besserwerden, es geht mir nicht um den Anstieg, sondern es geht mir um tatsächlich die Welt verändern können als einzelne Person.
Mhm.
Das ist für mich die Machtfantasie, die ich in Dungeons & Dragons auslebe, dass ich Leute bestrafen oder anderen helfen, jemanden beschützen oder das Böse ausmerzen und das okay. Gute zum Sieg führen kann.
Für mich ist es eher in dieser Welt leben, dich einfach so in den Welten, die wir kennen, in der Welt wie den Forgotten Realms dort zu leben und einfach die Atmosphäre zu genießen und sie zu erkunden. Einfach rauszufinden, was ist im nächsten Raum? Was ist in diesem Berg? Wie fühlt sich diese Stadt an? Erkenne ich da was wieder, was ich aus meiner Kindheit, einem Roman, einem Computerspiel kenne? Das ist ein ziemlich plumper Grund, das zu spielen. Hm. Aber es ist auch der Grund, warum ich DSA spiele. Also...
Das nach Hause kommen.
Genau, ja, sich da wohlfühlen einfach. Und natürlich bei DSA ist es auch zu wissen zu wollen, wie geht der Plot weiter. kann ich Teil dieses Plots sein. Ich möchte Teil von einem größeren Narrativ sein. Das ist bei D&D auch ein bisschen so, natürlich schwächer. Aber ich würde sagen, DSA hat auch keine zentrale Metapher, oder? Vor allem, weil an DSA ja ähnlich viele Menschen gearbeitet haben über die Jahrzehnte, die eine völlig andere Vorstellung davon hatten, was DSA eigentlich sein soll. Es fing ja an als das heile Weltmärchen-Königreich und dann kam der Thomas Römer dazu und hat da kosmischen Horror reingeballert. Und dann wurde es für mich auf einmal viel interessanter, obwohl ich gerne der Welt bin, um mich da zu Hause zu fühlen. Ich glaube, ich möchte in keiner Welt leben, die einfach langweilig ist. Nicht, dass es vorher langweilig gewesen wäre. Wie ist es bei dir?
Ich mag alles, wo kosmischer Horror drin ist. Aber ja, es ist schwer zu sagen, dass so ein allgemeines und umfassendes Rollenspiel eine zentrale Metapher hat, weil DSA ja ganz viele verschiedene Baustellen hat. Genauso wie Dungeons & Dragons ja sogar viele verschiedene Welten hat und du ganz unterschiedliche Dinge damit machen kannst. Die meisten Sachen, die aber damit gemacht werden, sind schon relativ simple Gut gegen Böse und am besten kehren wir hinterher zu dem Status Quo zurück, der besser war als das Schlimme, was gekommen ist. Oder
also es ist ein konservatives Rollenspiel eigentlich.
Es ist meistens ja, schon zumindest ein konservativer Gedanke, ganz wertfrei gesagt.
Ja, also Fantasy ist oft konservativ, weil ja, also Herr der Ringe ist ja mega konservativ eigentlich, weil ja einfach nur bewahrt werden soll, was existiert. Und wenn etwas sich ändert, ist das meistens traurig, wie das Elben Mittelerde verlassen.
Aber auch unaufhaltsam.
Ja, ich meine.
Und Teil eines großen Plans. War Tolkien vielleicht katholisch?
Das ist übrigens das, was mich so sehr stört an Rings of Power, ne? Dass sich die Elben mit diesem, Spoiler für Rings of Power, mit diesen Ringen gegen den Plan von Gott auflehnen, indem sie dann trotzdem noch in Mittelerde bleiben, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Das passt nicht zur Philosophie von Tolkien in meiner Welt. Und das ist, damit haben wir zumindest für Mittelerde eine zentrale Metapher schon mal gefunden. Katholizismus ist da schon sehr stark drin. Vielleicht hat es mich auch deswegen so angesprochen. Also ich glaube, Tolkien spricht ja die meisten Menschen an, weil er einfach auf Archetypen zurückgreift, auf so ganz urtümliche Gefühle, die jeder kennt. Aber Leute, die einen religiösen Backdrop haben, ich bin in der katholischen Kirche kulturell aufgewachsen, nicht, dass mich da mit dem Verein was verbindet, werden wahrscheinlich stärker davon berührt. Aber du bist ja überhaupt nicht religiös aufgewachsen. Also zumindest nicht kirchlich
religiös. Also ich bin sehr religiös aufgewachsen, aber nicht kirchlich, ja. Nein. Das wäre jetzt aber auch zu weit ausgeholt. Was Tolkien ja auch macht, ist ja schlicht und einfach sich bei ganz, ganz viel an existierender Märchen- und Sagenwelt bedient. Und wenn du irgendetwas davon irgendwann mal aufgenommen hast, ist das immer noch dann so ein Echo, ja, von dem, was er schreibt, von etwas, was du irgendwo in deinem Hinterkopf schon hast. Das ist eigentlich ja sehr geschickt gemacht. Aber wir wollen ja über zentrale Metaphern im Rollenspiel reden.
Ja, es gibt ja mindestens 4 verschiedene Tolkien-Rollenspiele.
Ja, also, aber die sind die sekundäre Form des Stoffs.
Das ist korrekt, ja. Und deswegen müssen wir uns jetzt eigentlich Rollenspiele suchen, die ein bisschen enger gesteckt sind als die großen Brecher, die wir gerade genannt haben. D&D und DSA sind halt sehr allgemeine Spiele, aber wir brauchen jetzt Rollenspiele, die ein ganz spezielles Szenario haben, wo du eine Art Mensch oder Wesen spielst und eine bestimmte Art von Geschichte erlebst. Was ist denn da für ein Beispiel? Was fällt dir als allererstes ein, wenn du sagst, das ist ein Rollenspiel, das hat eine Aussage und eben so eine Metapher und das sollte man so und so spielen?
Sollte man so und so spielen, ist schon naja. Aber das erste Rollenspiel, bei dem mir das sozusagen aufgestoßen ist, ist Vampire the Masquerade, schlicht und einfach. Das den Vorteil hat, dass ich mit Mark Reinhagen, der ja mit der Hauptschöpfer davon ist, mich drüber unterhalten konnte und den fragen konnte, was denn zentrale Ideen beziehungsweise die Treibfeder hinter seinem Geschreibe war. Und abgesehen von, ich brauchte Geld und ich wollte mehr Frauen und queere Leute im Rollenspiel, sind da mehrere Dinge drin. Nämlich einmal das Kämpfen gegen deine eigene Natur. Du spielst ein Monster, du spielst eine Leiche, die weiterhin im Leben ist, aber nur indem sie anderen Leuten wiederum was wegnimmt. Also ist es immer die Frage des parasitären Existierens, beziehungsweise des Existierens nur auf Kosten von anderen, was, glaube ich mal, für Menschen, die in einer industrialisierten Welt leben, eine nicht sehr gern angeschaute, aber eine ständig gestellte Frage ist. Und es ist auch eine Welt, wenn man vor allen Dingen in der Camarilla spielt, die die Standardfraktion ist, der man angehört, wo die Alten haben alle Macht und sie haben sie schon gesammelt und sie werden davon niemals was weggeben und du bist immer unterm Pantoffel und die einzige Art und Weise, wie du mächtiger werden kannst, ist, wenn du einen alten Vampir umbringst und ihm seine Seele aussaugst, die sogenannte Diablerie, was natürlich unter absoluter Todesstrafe steht, aber es ist im wahrsten Sinne des Wortes Eat the Rich. Deine einzige Chance als das kleine Licht unten ist Rebellion und ist Verbrechen und ist Aufstand und sich zusammenschließen in einem Klüngel, um etwas zu unternehmen gegen die Großen oben.
Okay, damit ist ja Vampire viel punkiger, als ich es gedacht hätte. Ich dachte ja eigentlich, dass man das Establishment spielt.
Ja, das tun auch viele Leute. Mhm. Aber ich habe irgendwie so dieses so, Moment mal. Und ich habe Mark gefragt und er hat gesagt, ja, das war eigentlich schon die Idee, aber sollen alle Leute machen, was sie wollen. Also okay. Die Idee war schon, dass du halt rebellierst. Aber da sind wir an dem Punkt, dass man ja ein Rollenspiel nicht zwingend so spielt, wie die Leute, die es mal geschrieben haben, sich das gedacht haben.
Vor allem, wir sind ja jetzt immer noch in Deutschland, ja, wo wir das hier aufnehmen. Hm. Und wenn in dem Spiel die Regel enthalten ist, du darfst das aber nicht machen, dann wird der deutsche Spieler, die deutsche Spielerin das halt auch nicht machen. Also in vielen Fällen. Auch wenn der Autor diese Regel eingebaut hat, damit sie gebrochen wird. Was wir als brave Regelbefolger lesen, ist, ja, dann dürfen wir das halt so nicht spielen, dann müssen wir das halt so machen, ne? Wie das da steht. Ich meine, wir sind ja jetzt beide keine Literaturwissenschaftler oder sowas, deswegen entschuldige ich mich auch bei all den Leuten, die uns zuhören, die das sind und denen sich vielleicht die Fußnägel hochrollen bei den Vergleichen, die wir hier ziehen und den Thesen, die wir hier aufstellen. Oder vielleicht sind sie auch viel zu große Klischees und Allgemeinplätze. Dafür entschuldige ich mich erst recht. Aber der Vampir ist ja eigentlich schon immer eine Metapher gewesen für, also früher für den Adelsstand, oder? Der tatsächlich die normalen Bauern aussaugt und dann übertragen auf heute eben auf Regierungen, auf Konzernbosse, auf, keine Ahnung, vielleicht sogar Klerus. Je nachdem, aus welchem Blick. Also immer die Obrigkeit, die dich halt ausbeutet. Und das soll es gerade nicht sein jetzt in Vampire?
Also nein, die Vampire sind das schon. Ja? Aber du, in diesem System musst du rebellieren trotzdem. Mhm. Also auch gegen dich selbst. Das ist ein permanenter Kampf gegen das Tier, wird es genannt. Gegen die Bestie in dir selber. Gegen den zerstörerischen Instinkt und gegen die Ausbeutung. Und du kannst ihn auch verlieren.
Steht das irgendwo in einem der Vampire-Bücher so drin, dass du bitte rebellieren sollst?
Das steht da nicht explizit so drin, glaube ich. Also ich kann dir das nicht garantieren. Ich müsste da jetzt hunderte von Seiten wälzen, um sicherzugehen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich sage, ich habe die Primärquelle gefragt. Und die Primärquelle kann sich natürlich seit den 90ern überlegt haben, was ihre Aussage sein soll. Ja. Und was anderes draus gemacht haben, als es ursprünglich war. Aber das kommt vor. Immerhin, ja.
Okay, und das ist einer der Gründe, warum du gerne Vampire spielst? Oder warum spielst du es gerne?
Ich spiele es gerne eben wegen dieser Frage, du bist untot, du bist ein Monster, was machst du jetzt damit? Mhm. Und versuchst du irgendwie weiterzumachen wie Menschen bisher oder nutzt du deine neue Natur aus? Haderst du damit? Was tust du? Und was tust du mit dieser Gesellschaft, in die du ungefragt reingezogen worden bist, die schon ihre jahrhundertealten Regeln hat? Also ja, ich spiele meine Vampire auch meistens relativ menschlich, aber weird. Weil es ist auch ein ganz klassisches Spiel für Außenseiter.
Als der du dich fühlst.
Als der ich mich auf jeden Fall gefühlt habe in den 90ern.
Das haben wir aber alle. Ja. Aber du bist ja auch jemand, der gern Untote spielt. Also die Idee des Unsterblichseins und eine völlig neue Welt damit aufmachen und eine verborgene Welt, die hinter der realen Welt liegt und dass man Vampire auch wirklich in unserer Welt spielen kann, die dann nur, also dass du nur eine Schicht tief graben musst und du bist in einer ganz anderen Realität. Das ist wahrscheinlich auch was dich fasziniert, oder?
Ja, absolut. Ich kann dir nicht erklären, warum ich Untot so spannend finde, aber es ist so. Und ebenso durchaus der Gedanke, wenn wir unsere Körper sind, was passiert denn, wenn wir unsere Körper nicht verlassen, wenn wir sterben?
Hm. Ein anderes Rollenspiel, wenn wir schon zum nächsten kommen dürfen,
ja,
das
klar.
Ähnlich funktioniert, nämlich mit einer übergestülpten Welt auf unserer Realität, auch wenn es eine andere Zeit ist, meistens ist Call of Cthulhu oder Cthulhu. Mhm. Wo siehst du da die zentrale Metapher und die Faszination?
Also die Faszination von Cthulhu ist das Gegenteil von der Machtfantasie.
Ja.
das Ausgeliefertsein von Dingen, die größer und gemeiner sind als du und für die du meistens nur irgendwie so ein Klecks bist unter ihrem Fuß, nachdem sie auf dich draufgetreten sind, den bemerken sie wahrscheinlich nicht mal. Also der kosmische Horror, der im Grunde ja auch eine Verpackung für die Erkenntnis ist, dass wir als Menschen ein ganz kleiner Krümel irgendwo im Kosmos sind, eine Verkettung von Zufällen, die je nachdem, wie ob wir jemals da draußen ein anderes Leben finden oder nicht, einzigartig geblieben ist oder zumindest sehr allein ist.
Also der Grundgedanke von Cthulhu ist kompletter Nihilismus, weil das alles sinnlos ist und wir keinen Zweck haben im Kosmos, oder?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber ein Zurechtrücken der Perspektive. Mhm. Wenn man sich anschaut, zu welcher Zeit und aus welchem Hintergrund raus kosmischer Horror entstanden ist, ist es ja durchaus ein dieses, so was, wenn Religion nicht recht hat. Mhm. Was, wenn vielleicht gibt's da draußen etwas, aber es ist nicht freundlich. Oder es gibt keine gute Macht, die uns beschützt und die auf uns aufpassen will, sondern es gibt nur Fressen und gefressen werden. Das Universum ist ein dunkler Wald, in dem alle sich nur verstecken vor.
Okay, und das ist jetzt nicht nihilistisch für dich, was du gerade sagst.
Schon, aber es ist eben dann auch wieder die Frage, was macht man in so einer Welt? Aber ja, die zentrale Metapher ist, du bist unbedeutend und die Welt hat keinen Zweck.
Ich finde das ja fast noch tröstlicher, als zu denken, es gibt nichts. Also wenn man sich vorstellt, das ist alles nur reiner Zufall und es gibt keine höhere Intelligenz, die das alles lenkt und da sind auch keine großen, mächtigen Götter da draußen, dann finde ich das düsterer, als zu denken, ja, irgendwo gibt es Azathoth oder Cthulhu und vielleicht sind wir nicht relevant, aber sie. Ja, und vielleicht können wir, vielleicht schmecken wir ihn wenigstens. Ja, das hat ja immerhin noch ein Müh mehr Sinn als gar nichts. Von daher ist es ja fast irgendwie tröstlich.
Es ist ja auch eine Metapher für das zerstörerische Gefühl,
ja,
nur ein Staubkorn in der Welt zu sein.
Das heißt, Cthulhu ist dann kaputt, wenn du plötzlich derjenige bist, der Cthulhu mit dem Maschinengewehr die Rübe wegballern kann. Oder wann ist die Metapher kaputt?
Zumindest ist diese Metapher dann kaputt. Ich möchte hier betonen, dass es nicht darum geht, dass man ein Rollenspiel gut oder schlecht oder falsch oder sonst irgendwie spielen kann. Ich meine, selbst Mark hat gesagt, sollen die Leute spielen, Vampire spielen, wie sie wollen, solange sie Spaß dran haben. Er hat eh damit abgeschlossen.
Schön für ihn.
Und es gibt ja auch Pulp Cthulhu, wo du sehr viel mehr reißen kannst und viel mehr kämpfst und mit dem Maschinengewehrmonster ummessert. Also wenn euch das Spaß macht, go for it. Aber die Grundidee und damit einhergeht ja auch, dass Cthulhu, ich glaube, wirklich als erstes Spiel eingeführt hat, dass du mit Werten festhältst, wie schlecht es dir psychologisch geht. Mhm. Die Grundidee ist schon Zerbrechlichkeit.
Ja.
In jeder Hinsicht.
Ich meine, ich will jetzt das Pulp-Genre nicht abwerten, aber es hat ja der Begriff, ich meine, es heißt ja im Grunde Schund, ja. Das trägt ja schon in sich, dass all die cleveren Gedanken, die sich beim normalen Spiel gedacht wurden, dass die jetzt irrelevant sind. Ja, also dass man sich nicht über solche Metaebenen Gedanken machen muss, weil man will einfach nur Spaß haben und ein Schundheftchen erleben. Wobei ja Cthulhu aus Schundheftchen kommt.
Ja,
also
ich meine, das ist per Definition ursprünglich Pulp gewesen.
Das war damals Pulp und heute ist es Hohliteratur.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand behaupten würde, dass es hohe Literatur ist. Die meisten Leute sind sich. Es ist nur Kult, ja. Und es ist literarisch jetzt per se nicht schlecht, nur weil es in einem Pulp-Magazin abgedruckt wurde.
Was bedeutet eigentlich Kult?
Das ist eine gute Frage. Wenn du Archäologen fragst, alles, was wir nicht erklären können.
Mhm. Ich meine jetzt im Sinne von, das ist ein Kultfilm.
Das ist ein Kultfilm. Wenn etwas über seinen offensichtlichen Wert hinaus Begeisterung und Langlebigkeit erfährt, weil das eine Bedeutung für eine Szene, eine historische oder prägende Bedeutung für eine Szene hat.
Aber nur eine kleine Szene. Denn wenn es für die ganze Menschheit bedeutet, wäre das Kultur, nehme ich an.
Und stimmt, der Unterschied zwischen Kultur und Kult ist die Anzahl der Personen.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Was ist dieses Ur? Was gibt's noch für Spiele, die du da auf der Liste hast? Ich glaube, Monster Hearts ist noch was dir sehr am Herzen liegt.
Monster Hearts, ja.
Ja, also eigentlich ganz ähnlich wie Vampire. Man spielt Monster, aber es hat ja einen ganz anderen Blickwinkel. Wie ist der anders? Warum hat das eine andere Kernaussage?
Also Monster Hearts hat zweimal noch einen Dreh dazu, nämlich erstens, du spielst Teenager.
Mhm.
Und zweitens, die allermeisten Leute verstehen die Playbooks, die Masken, die da drin sind, also die verschiedenen Arten von Monster, die du spielen kannst, durchaus auch als Metaphern für verschiedene Arten und Weisen Queerness zu erleben und rauszufinden, dass du anders bist als die meisten Leute um dich herum.
Mhm.
Also die Monster sind, und dass du sie spielst, sind nur eine Metapher für Anderssein in dieser furchtbaren Zeit, wo du gezwungen bist, die ganze Zeit mit anderen Leuten in deinem Alter Zeit zu verbringen, während gleichzeitig von dir erwartet wird, dass du Leistung schaffst und deine Hormone deinen Körper vollkommen umbauen. Also ich glaube, ich weiß nicht, will nicht verallgemeinern, aber ich hatte schon durchaus manchmal das Gefühl, dass monströse Dinge mit meinem Körper vorgehen in der Pubertät.
Ja.
Und so, niemand hat mich gefragt, ob ich meine Tage haben will. Kann ich da vielleicht noch einen Opt-out irgendwie nehmen? Und wenn du dann noch dazu zusätzlich feststellst, dass du auf anderen Ebenen einfach anders bist als der Rest, dieses Gefühl des Andersseins und des Verbergenmüssens des Andersseins, aber dass du möglicherweise vielleicht auch was Gefährliches bist oder etwas, was Leute nicht verstehen können oder so etwas, das wird da eingefangen. Und das finde ich schon ein sehr spezielles, aber auch ein sehr, sehr cooles Spielgefühl.
Und wird das denn auch meistens sozusagen quellengerecht transportiert, wenn Monster Hearts gespielt wird? Du spielst es ja meistens bei anderen Leuten mit.
Also ich hatte Runden, in denen das zwar nicht explizit gesagt wurde, aber wo es gehört bei Monster Hearts zum Beispiel dazu, dass man auch gemeinsam mit allen Leuten, die das Klassenzimmer, beziehungsweise wer noch mit in deiner Runde, in deiner Klasse ist, gestaltet und so etwas. Und dass sämtliche Stories aus den Leuten heraus entstehen und aus den überbordenden Gefühlen und Interaktion der Charaktere untereinander. Ich glaube, du spielst auf die Monster Hearts Runde bei Ben an.
Ich spiele auf gar nichts an.
Die ist, weil das, glaube ich, die bekannteste ist, wo ich bei jemand anders Monster Hearts mitgespielt habe. Und die hat nicht so viel mit den Metaphern gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich teilweise auch insofern ein bisschen schade, als dass da sehr viel Potenzial drin ist. Aber dafür ist es dann halt eine vorgeschriebene und stringente Handlung, mit der dann auch gerechnet werden kann, wie sie weitergeht und dass man das vorbereiten kann, wenn das andere ja ein kreatives Chaos ist, zu dem alle beitragen.
Das ist natürlich im Stream schwieriger und es ist auch nischiger. Also dann, da erreicht man nicht so viele Leute mit, glaube ich, wenn man es so spielt, wie es geschrieben ist.
Monster Hearts spielt man für sich und die Runde, in der man sich befindet und nicht für Leute, die zuschauen.
Weil es dann auch stark Richtung Erzählspiel geht, dadurch durch die Interaktion, die Mitbestimmung.
Also und das gemeinsame Setzen, welche Szene gespielt wird und was das Ziel darin ist. Und weil man durchaus auch ermutigt wird, emotional zu werden und nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander zu spielen. Solche Dinge.
Hast du noch andere Spiele, MS3 genannt, Vampire, Cthulhu, Monster Hearts, hast du noch andere Spiele, die so eine starke zentrale Metapher haben? Was denn mit Shadowrun oder Cyberpunk? Ich meine, die tragen es ja schon, ihre Motive sehr, sehr offensichtlich vor sich her.
Cyberpunk an sich ist ja eigentlich eine sehr klare Idee, nämlich der Widerstand gegen den in der Zukunft noch viel stärker überspitzten Hyperkapitalismus, das Ausnutzen von Menschen als Menschenmaterial und das Zurücklassen von irgendeiner Form von Natürlichkeit. Wobei jetzt aber das im Rollenspiel meistens dann schon einfach Spaß mit dem Setting hat und diese Metapher ist halt irgendwo dann im Grundgerüst verarbeitet, aber muss nicht so viel tatsächlich im Alltag dieses Spiels dann erledigen. Cyborg, also die Merkborg-Auskopplung, finde ich, macht das klarer, weil da wirklich explizit drin steht, du darfst dich niemals mit den Corps und den Cops verbünden.
Ja, aber in den meisten Shadowrun-Runden kriegst du halt einen Auftrag von irgendeinem Typen, der einen Konzern vertritt, um den anderen Konzern zu schaden, und bekommst am Ende deine Belohnung und dein Geld und dann läuft es so weiter.
Ja.
Du kaufst dir bessere Gear, aber du punkst eigentlich nicht so richtig, ne, weil du befolgst ja weiter nur Befehle.
Du kannst, ne? Aber Shadowrun ist sehr weit gesteckt inzwischen auch. Aber ja, die Ursprungsidee ist, du bist Profiverbrecher.
Ja.
Und Moral ist egal.
Und das ist auch wieder ein deutsches Phänomen. Dass ich mal mit Amerikanern oder vielleicht mit Briten Shadowrun spielen sollte.
Vielleicht. Aber die meisten fertigen, zumindest Kurzabenteuer, haben genau diesen Aufbau mit. Du kriegst einen Auftrag, du findest raus, was es genau mit dem zu tun hat, du erledigst ihn.
Ja. Ich meine, so läuft es halt klischeemäßig im Rollenspiel. Du gehst in die Taverne oder in den Underground-Disco-Club und da sitzt jemand und sagt dir, mach das und machst es und du kriegst eine Belohnung. Das ist schon immer so gewesen. Seit Bilbo Gandalf in diesem Club unter Berlin getroffen hat. Und
was? Ja. Was ich gerade lese für die Rezension, was mehr als nur offensichtlich eine zentrale Metapher hat, ist Schwertlesben.
Mm.
Und
charmante Schwertlesben.
Charmante Schwertlesben. Und wenn jemand mir genauer erklärt hätte, was die Idee dahinter ist, hätte ich, glaube ich, auch noch mehr Begeisterung im Vornherein dafür gehabt. Denn jedes von den Playbooks da ist eine andere Art und Weise mit einer, im Grunde eine Beschreibung, wie queere Leute mit einer heteronormativen Welt interagieren. Mhm. Bist du die Person, die sich da einfügt und quasi wie ein Chamäleon durchgehen kann als Normalo? Bist du jemand, der eher quasi wie aus der Wildnis kommt und mit den Spießbürgern nur so weit Kontakt hat, wie du willst? Also da ist sehr, sehr offensichtlich drin verschiedene Dinge aufgearbeitet. Also das ist keine verschleierte Metapher, sondern die ist da wirklich ausgeschrieben drin jeweils.
Okay, weil das lag jetzt schon hier 3 Monate rum und du hast noch nicht reingeschaut bis vor kurzem. Und ich hatte das Gefühl, dass es dich gar nicht so sehr interessiert. Und weil beworben wurde es als, ja, es ist halt ein generisches Fantasy, Science-Fiction, sonst was Rollenspiel, aber du spielst halt queere Leute. Und dann haben ja viele Leute gesagt, ja, aber ich kann doch in jedem Rollenspiel queere Leute spielen. Wozu brauche ich jetzt das?
Und ich muss im Nachhinein echt sagen, das hätte man besser verkaufen können.
Ich habe jetzt immer nicht ganz verstanden, was es besser macht als andere Spiele. Aber du wirst es in der Rezension ja bestimmt bald sagen.
Ja. Ja. Also man merkt vielleicht, dass es häufig eher die kleinen Spiele sind, die, wie du am Anfang sagtest, nur eine begrenzte Menge haben, was du spielst und was für ein Setting du spielst. Nicht die großen allgemeinen Rollenspiele, wo du ja im Grunde alles drin machen kannst, wie du lustig bist. Und ich finde das aber, diese Indie-Szene darf auf keinen Fall aussterben.
Das wird sie auch nicht.
Ja, hoffentlich. Also. Aber das, sagen wir mal so, ich finde, dass die sehr viel dazu beiträgt, dass ich eine sehr viel größere Daseinsberechtigung für Rollenspiel sehe als nur reines Entertainment und Hobby, sondern dass es tatsächlich auch eine Kunstform sein kann.
Ich sehe eher, und das ist jetzt ein ganz anderes Themenfeld, so Zukunft der Rollenspielszene hatten wir schon öfter mal, dass die Mainstream-Rollenspiele alle wegsterben, bis auf D&D und Cthulhu.
Mhm.
Und dafür die Indie-Szene größer wird. Wie wir es ja vielleicht auch bei den PC-Spielen gesehen haben, dass es alles mehr Einheitsbrei wird, der ganze Konzernscheiß, aber dafür hast du halt eine riesige Indie-Szene inzwischen, die du vor 20 Jahren jedenfalls noch nicht hattest. Mag aber eher daran liegen, dass wir kein gutes Netz hatten und die Spiele nicht gut verbreitet werden konnten. Keine Ahnung. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Also du kannst jetzt ja auch viel einfacher deine Indie-Spiele publishen als in den 80ern oder 90ern. Und ich denke, dann sehen wir noch eine Menge solcher künstlerisch wertvollen Sachen. Gibt es denn irgendwas aus der jüngeren Zeit, was, ich weiß, Merkborg, alles wo Borg draufsteht, ist deins, aber gab es noch irgendwas, was du in der Hand hattest, wo du sagst, hier, das hat eine ganz klare Aussage?
Ich meine, es ist natürlich von der Vorlage übernommen, aber Blade Runner.
Ja. Das ist auch unglaublich gut, wie Blade Runner das macht, dass es der Menschlichkeit hinterfragen lässt und was sie überhaupt ausmacht.
Ja. Und bist du die Person, die dann die Befehle befolgt oder findest du dann so einen Funken Rebellion in dir und schickst den Replikanten nicht in Ruhestand?
Das ist aber jetzt, würde ich sagen, das zieht sich jetzt durch alle Sachen, die wir erwähnt haben, fast bis auf Monster Hearts, diese Frage, befolgst du die Befehle oder nicht? Das hatten wir jetzt bei Vampire, bei Shadowrun und jetzt hier. Ist das die Grundentscheidung in einem? Ich meine, es ist immer die Grundentscheidung, ne? Aber ist das die Frage, die uns Pen-Paper-Designer stellen und die wir oft gar nicht sehen?
Ich glaube, sie ist einfach fest eingebaut in das Hobby, in dem Sinne, als du spielst deine eigene Figur und du hast die vollständige Kontrolle über sie.
Mhm.
Machst du jetzt mit der Figur, was das Spiel von dir erwartet oder nicht?
Aber ich befolge die Befehle ja vielleicht auch deswegen, weil ich Metagaming betreibe und möchte, dass genau. die SL nicht verzweifelt. Weil ich davon ausgehe, wenn der Typ an der Taverne mir sagt, mach das. Und keine Ahnung, vielleicht hat der einen Hitlerbart, ja, und benimmt sich auch verdächtig und hat 30% in Thüringen bekommen oder was weiß ich. Aber ich denke mir, ja gut, das ist ja der Auftraggeber. Und wenn ich jetzt nicht das mache, was der sagt, dann ist ja die SL traurig. Weil die wird ja nichts vorbereitet haben dafür, dass ich Nein sage.
Ja, deswegen sind Gespräche vorab wichtig darüber, wie gespielt wird. Weil ich meinen Spielenden immer sage, hey, ihr könnt in diesem Setting nichts falsch machen. Egal, also wenn das tatsächlich so ist, egal wo ihr hingeht, egal was ihr macht, wofür ihr euch entscheidet, mit wem ihr euch verbündet oder eben nicht. Ihr werdet da nicht in eine Sackgasse laufen. Ihr müsst nicht irgendwie was entscheiden, weil ihr glaubt, dass ich von euch will, dass ihr diese Entscheidung trefft. Aber es gibt auch Runden, wo ich sage, hey, es wäre cool, wenn ihr das und das machen würdet, weil das habe ich vorbereitet. Oder in einem Stream, hey, es wäre cool, wenn ihr nicht einfach sagt, das Abenteuer interessiert uns nicht und wir gehen in die andere Richtung. Ja. Also.
Aber.
Kommunikation, Nico.
Genau, darauf läuft es hinaus. Lustigerweise müssen wir jetzt doch zu DSA zurückkehren, weil mir ist sogar ein Beispiel eingefallen für ein DSA-Abenteuer, das genau das gemacht hat, nämlich in den Höhlen des Seeogers, wo du am Anfang einen Auftrag bekommst und die richtige Entscheidung ist, ihn abzulehnen. Und dann selber bei den Leuten vorstellig zu werden, die das Problem haben. Und das kommuniziert das Abenteuer halt sehr schlecht, weil du wurdest ja als DSA-Spielender darauf trainiert, dass du bitte den Auftrag von dem Typen in der Taverne oder der Frau in der Taverne annimmst. Und jetzt möchtest, dass du selber denkst, man muss in Ulrich Kiesow, dem Autor, irgendwas erwacht sein, wo er sich dachte, nein, meine Spielenden sind doch mündig. Ja, ich stelle sie jetzt vor diese Wahl, obwohl ich sie darauf nicht vorbereitet habe. Ja. Es muss besser draufstehen, was das Spiel eigentlich möchte. Ne? Und wenn das Spiel diese Freiheiten bietet, sollte es das kommunizieren. Und wenn es ein Spiel ist, das von den Charakteren Gehorsam erwartet, ich meine, man macht, was Gandalf einem sagt. Ich meine, er ist Gandalf. Hm. Dann sollte das auch draufstehen.
Und?
In Deutschland zumindest.
Also, The One Ring macht das ja durchaus in dem Sinne, als dass du als Gruppe dir deinen Patron aussuchst. Und dann sagst, das ist die Person, die uns die Aufträge gibt. Wir erledigen die Aufträge für diese Person.
Also, ja, du kannst auch da sogar drauf. Dinge erledigen. Ne? Das ist,
Der
ist ein möglicher Patron.
Ah, ja. Okay, ja.
Es spielt ja so lange vor dem Herr der Ringe, dass er noch nicht ganz so verkommen ist. Aber natürlich hat er schon Ideen.
Ich hatte nur tatsächlich nicht auf dem Plan, dass der einer von den Patronen ist.
Also ich habe jetzt gerade den Moria-Band durchgearbeitet. Und da wird er erwähnt als möglicher Auftraggeber für Expeditionen nach Moria, um Dinge über Ringe rauszufinden und so. Mm. Das ist so irgendwie so ein Steckenpferd von ihm, keine Ahnung.
Ja, komisch, ja, ne? Ja. Ja, aber wunderliche alte Leute in ihren Türmen. Wer weiß da schon, was die damit vorhaben. Ja, und man könnte auch echt draufschreiben, was ein Rollenspiel als Idee oder als Metapher hat. Und Cyborg zum Beispiel macht das klar mit dem, du kannst niemals mit Cops und Cops befreundet sein, das sind immer deine Feinde, du spielst die Punks. Oder jetzt, ich will nicht drauf rumreiten, oder man hätte vielleicht klarer sagen können, was die Idee von charmante Schwertlesben ist.
Doch, rette da ruhig drauf rum. Vielleicht lernt der Urk-Verlag auch was draus, marketingmäßig. Ich glaube, sie haben keine so große Marketingabteilung.
Ja.
Aber es freut mich, dass du jetzt Spaß damit hast, obwohl du irgendwie nicht so richtig begeistert warst am Anfang.
Ja, am ersten war ich so, okay, ich kann in jedem Rollenspiel eine lesbische Figur spielen, oder? Ja. Oder? Aber naja, sagen wir mal so. Ich erinnere mich an Runden aus den 90ern, wo das tatsächlich die Frage war, ob man
das darf?
Ja, beziehungsweise zumindest. Nee, obwohl ich glaube, das stand niemals in Frage, aber das mit dem Cross-Gender-Spielen oder sowas war immer ein Ding.
In meiner ersten DSA-Runde waren fast nur Frauen, die fast alle oder von denen viele Männer gespielt haben. Und dann war Geschlecht plötzlich ein sehr diffuses Konzept, das völlig egal war. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Und dann ging es auch nicht darum, was diese Personen für sexuelle Vorlieben haben. Das war nie wichtig, obwohl wir lauter Teenager waren. Teenagerinnen, wie gesagt, vor allem. War das einfach kein Thema. Darum ging es nicht. Es ging darum, in dieser Welt zu leben. Als diffuses, geschlechtsloses Wesen, das gerne einkauft, aber auch gern Leuten die zwei Lilie in den Hals steckt.
Zwei Lilie.
Also ohne sexuelle.
Zwei Lilie einfach OP.
Ja, ja. Absolut. Deswegen hat Darth Maul ja auch eine.
Also, ich würde gern hier so zum Ende hin auch nochmal den Aufruf starten, wenn ihr ein Beispiel habt für ein Rollenspiel, das eine ganz klare Aussage oder eine zentrale Metapher habt, bin ich für alle weiteren Hinweise dankbar. Oder wenn ihr der Meinung seid, dass wir irgendetwas vollkommen falsch verstanden haben.
Das wird passiert sein.
Klar, davon gehe ich aus.
Aber dein Wunsch ist, klarer kommunizieren und mehr Spiele spielen, die einem die Freiheit lassen zu rebellieren. Und aus den Systemen ausbrechen, die die Systeme präsentieren. So wie Blade Runner, so wie Shadowrun. Ja. Und so wie du Vampire spielst.
Ja, vielleicht auch einfach generell Spiele, die versuchen, etwas anderes zu machen, als einfach nur eine Welt abzubilden und alles möglich zu machen. Sondern Spiele mit einem Fokus.
Aber ich finde es ganz schön, wenn wir in einem Stream tatsächlich mal einen Twist haben, dass genau so ein Ausbruch passiert aus den Plot-Schienen, wo auch die Leute im Stream dann sagen, was ist hier gerade passiert? Und dann nimmt es eine völlig andere Richtung. Das ist bei diesen vorgefertigten Kampagnen halt schwierig. Ja. So wie jetzt Borbarat, Nela, Totep, Orient Express.
Oder Enemy Within, wo die Leute mindestens einmal pro Folge sagen, warum machen wir das eigentlich? Das ist alles sehr gefährlich. Wollen wir nicht was anderes tun?
Haben ja auch recht.
Ja.
Gibt es eine zentrale Metapher bei Warhammer Fantasy?
Die zentrale Metapher bei Warhammer Fantasy ist, kauf Plastikfiguren. Nee, am ehesten noch, Menschen sind eigentlich das Letzte, aber sie sind auch das Einzige, was wir haben. Und sie sind zähe Biester, die vielleicht am Ende sogar gegen das Böse bestehen können. Nicht sehr wahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht. Also es ist alles ziemlich finster, aber es gibt immer noch so einen kleinen, sturen Funken Hoffnung. Und vor allen Dingen für Normalos.
Ich habe halt das Gefühl, du hast in diesen Let's Plays, die wir machen, mehr Spaß, wenn es Spiele sind, die dich fordern, also die dich auch mit unvorhergesehenen Dingen fordern, wenn du nicht einfach dem Plot folgst, sondern wenn du improvisieren kannst. Also halt wieder Merkborg, die verbotenen Lande, im Grunde alles, was irgendwie in die OSA-Richtung geht und was nicht nur einen vorgeschriebenen Plot hat, sondern nur Zufallstabellen. Und das nur dann kommt halt auch wirklich die wahre Freiheit zutage. Aber ja. OSR-Spiele sind halt auch oft so tödlich, dass man damit nicht so richtig gute Kampagnen bauen kann. Und sie sind halt auch, sie haben halt auch nicht den Plot-Hook, der die Leute dann im Stream bei der Stange hält, ne? Sondern das muss dann über die Charaktere laufen.
Ja.
Und die sind auch schwierig bei OSR-Spielen, weil sie halt nicht so lange leben und auch nicht so facettenreich sind, wie jetzt zum Beispiel die D&D-Charaktere, die wir in Strixhaven haben. Das einzige Spiel, das eigentlich alles richtig macht, ist für mich immer noch die Verbotenen Lande. Aber das ist ja verflucht.
Ja, da kriegen wir ja keine Kampagne hin. Ja, aber es stimmt, es ist eine vorgeschriebene Kampagne zu leiten, insbesondere wenn es eine bekannte Kampagne ist, ist einfach immer Druck ohne große Belohnung für mich als Spielleitung. Weil die Frage eben ist, wie nah ist es überhaupt noch an der Vorlage? Also ist es noch wiedererkennbar? Es haben ja auch viele Leute gesagt, wir haben überhaupt nicht die Borbarat-Kampagne gespielt, weil wir so viel geändert haben, vor allen Dingen zum Ende hin.
Ja.
Aber es ist ja gleichzeitig möglichst ein korrektes Darstellen von der Kampagne, wie sie existiert, aber Freiheit den Spielenden geben, nicht zu viel trödeln und die ganze Sache auch durchbekommen, damit man nicht 10 Jahre dran spielt. Das ist nicht zwingend die Art und Weise, die mir am meisten Spaß macht, zu spielleiten. Das ist richtig.
Ich würde dir sagen, um jetzt nochmal auf das Thema des Podcasts zurückzukommen, die DSA hat keine zentrale Metapher, aber die Borbarat-Kampagne hat eine. Und da geht es darum, dass die Frage ist, es ist die Prometheus-Geschichte. Ne? Mhm. Hier ist ein Gott, der will den Menschen ein Geschenk machen, der will ihnen freien Willen zurückgeben. Ironischerweise in einer Kampagne, in der sie keinen freien Willen haben.
Mhm.
Siehst du das ähnlich?
So ein bisschen. Aber es sagt ja vor allen Dingen, wenn der Mensch versucht, sich über etwas zu erheben, was seine eigentliche Position in der Welt ist, dann geht das schief.
Mhm. Und das ist keine Aussage, die mir gefällt.
Eigentlich nicht, ne?
Denn ich finde, sich mit dem Status quo zufrieden geben, führt nirgendwo hin. Und da gebe ich Borbarat recht. Seine Mittel waren halt scheiße. Die andere Frage ist natürlich, die immerwährende, heiligt der Zweck die Mittel. andersrum, ja doch, nie so rum. Und ich glaube, wir haben diese Kampagne für den Zweck, den wir daraus gezogen haben, repariert. Weil du hast den Spielenden den freien Willen zurückgegeben. Du hast ihnen auch die Entscheidung überlassen, ob sie das annehmen, was Borbarat ihnen gibt und was sie daraus machen. Und natürlich war das am Ende ein bisschen Fake-Out, weil wir dann am Ende den Benefit bekommen haben ohne die ganzen Probleme. Aber ich fühle mich somit wohler mit der Kampagne. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie 90% da ist. Ich will jetzt nicht auf den Achievements von Hadmar und Thomas Römer rumhacken. Das sind großartige Geschichtenerzähler und sie haben wirklich das Beste draus gemacht, was sie machen konnten. Aber sie sagen selber, sie hatten nicht den Final Say. Ne? Sie mussten mit so vielen Unzulänglichkeiten arbeiten und Abgabefristen. Und das ganze Ding ist ein Stückwerk gewesen. Und ich finde, man hat, wenn man das adaptiert, und ein Let's Play ist eine Adaption, irgendwie die Pflicht zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich die Kernaussage von dem Ding? Und können wir das besser rausarbeiten? Und weder Hartmann noch Thomas haben sich darüber aufgeregt, was wir damit gemacht haben.
Nö. Die Sache ist, wenn man mit den Leuten redet, die Rollenspiel machen, sind die in meiner Erfahrung, aber vielleicht habe ich auch einfach die anderen nie getroffen, vollkommen entspannt. So, dieses dann spiel mit dem, was wir gemacht haben, wie du willst.
Vielleicht auch, weil sie es gar nicht so ernst nehmen, wie man es selber nimmt.
Ja, wir haben nur von unserer Seite aus das produziert und jetzt übernimmst du. Ende. Ja,
genau.
Und ja, dementsprechend, das Gatekeeping kommt in der Regel nicht von den Leuten, die es geschrieben haben.
Genau, und wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht selbst überhöhen. Unsere Kampagne hatte auch ihre Fehler und ohne die Vorarbeit von Thomas und Hartmann hätten wir das niemals ansatzweise so unterhaltsam hinbekommen. Ich glaube, es war unterhaltsam. Lag ja auch an den Leuten, die mitgespielt haben. Aber mir ist sowas halt wichtig, auch eine Aussage zu haben und nicht einfach nur irgendwas nachzuplappern. Und ich fände es gut, wenn all unsere Let's Plays irgendeine Message hätten. Und wenn das zugrunde liegende Spiel keine hat, wie D&D, dann kann man ja über die Story eine finden.
Ja, D&D ist ein Vehikel. Das ist ja für fast alles irgendwie umbaubar.
Genau.
Gut. Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir, wenn dann, noch ganz andere Fässer aufmachen würden.
Genau, und vor allem über uns selbst reden und nicht über das Thema. Und dafür entschuldige ich mich. Und deswegen beenden wir das jetzt hier. Das könnte wiederum die Basis für ein Video werden, das wir vielleicht noch machen. Also wenn ihr, wie Maggie schon sagte, Input habt, was in so ein Video dann auf jeden Fall rein müsste, welches Spiel und wo wir uns geirrt haben, dann sagt uns das. Ihr könnt das auf diversen Podcast-Seiten kommentieren, ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt in unseren Discord reinschreiben, ihr könnt diesem Podcast eine Bewertung geben und vor allem könnt ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählen. Nicht, dass wir irgendwas verdienen würden mit dem Podcast. Wir verdienen unser Geld mit Patreon, ihr könnt auch von unserem Patreon erzählen. Aber wir wünschen uns, dass mehr Leute unseren Podcast hören, denn das ist die Basis dafür, dass wir weiter viel Quatsch machen und nicht nur das Nötigste.
Ja. Schritt 1, Leute erreichen. Schritt 3, Patreon.
Genau.
Ja. Irgendwo dazwischen müssen wir noch was machen. Beziehungsweise ihr.
Ich glaube nicht, das passt so.
Okay. Mach's gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst in einem anderen Podcast oder in einem Twitch-Stream oder in einem YouTube-Video oder im Discord oder auf einer Messe oder. Bis dann.
Ciao. Tschüss. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.